Wir steigen jetzt wie folgt einen Podcast an, Alex. Du machst das Intro auf die Musik, weil wir haben jetzt unser Panel nicht da, ja? Achtung.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf unserem Kanal. Ey, ich habe den Podcast-Namen vergessen. Nice to meet you. Ich mache schon so lange nicht mehr Podcast. Heute sind wir...
Ich bin jetzt fertig mit Musik.
Ja, das ist ganz schön ablenken, muss ich sagen. Also ich finde das normalerweise geiler, wenn man die Musik über die Ohren hört, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, wir sind im Backdorf, Häusler Backdorf, im Süden, in Heiligkreuztal, im Nussbaumweg 1. Aber der Nussbaum steht nicht mehr. Aber Nussbaumweg 1 und ein neuer Kooperationspartner von uns. Und neben uns ist der Stefan. Liebe Grüße, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Du bist gelernter Bäckermeister?
Genau, ja. Und
stell dich mal vor.
Ja, ich bin Bäckermeister und bin bei Häusler eigentlich schon seit 7 Jahren. Mache dort also Haupt der Verkauf und auch Seminare.
Also geil. Und wir befinden uns hier auch, für alle, die jetzt mit Video zugucken, den Podcast, wir befinden uns hier quasi im Seminarraum so gesehen, ne?
Ja.
Das ist voll die geile Location.
Ja, ist richtig gut. Also vor allen Dingen Indoor. Hier sind, ich beschreibe es einmal, ne, für unsere treuen Zuhörer, die jetzt im Auto sitzen. Im Hintergrund stehen 2 Holzbacköfen und noch 2 Elektrobacköfen. Ich weiß nicht, ob man den zweiten sehen kann auf dem Bild. Und die Holzbacköfen sind also auch wirklich mit Holz befeuert. Da sind Steine drin. Und das geht trotzdem Indoor, weil wir eine richtig gute Abluft haben, ne? Weil das richtig irgendwie Sogeffekt hat.
Genau, also wir brauchen da keine irgendwie zusätzliche Abluft oder sonst, sondern reicht wirklich dieser Kamin und dann kann man den super auch drinnen verwenden.
Abgefahren, ne?
So, ich muss jetzt direkt eine Sache sagen, du hast schon sehr, sehr viele Pluspunkte hier gesammelt, denn du bist mit einem Bier hierher gekommen zu unserem Podcast. Und das muss ich jetzt auch mal aufmachen. Haben wir das gehört?
Wie spät ist es?
Ich habe da die ganze Zeit schon so drauf fungiert. Das ist wirklich
gut. Ja, es ist schon 11:30 mittags. Da kann man schon mal ein Bier
Ja, das denke ich doch aber auch. Ja, außerdem ist es 16 Uhr. 16.01 Uhr. Ich habe vorhin noch mal drauf geguckt.
Na, man sagt ja immer kein Bier vor 4. Aber im Süden wurde mir gesagt, es gibt ja zweimal 4 Uhr. Es gibt ja einmal 4 Uhr morgens, einmal abends. Und hier kann man sich aussuchen, welches.
Und irgendwo auf der Welt ist immer 4 Uhr.
Ja, und jetzt ist es auch schon nach 4, ne? 4 Uhr morgens war ja schon, also.
Ja, gestern war auch 16 Uhr, also von dem her.
So ist es.
Ich bleib trotzdem beim Wasser. Stefan, wie oft backst du? Du sagst hauptsächlich Verkauf. Wie oft backst du wirklich noch hier vor Ort?
Also ich muss sagen, es kommt nur ein bisschen drauf an, aber ja, ich habe fast jeden Tag einen Backkurs. Also wir haben allgemein täglich mindestens einen Backkurs, jetzt gerade zur Zeit 2. Und da ist halt eigentlich fast jeden Tag jetzt was geboten.
Wahnsinn. Wann hat denn diese Leidenschaft fürs Backen bei dir angefangen? Also war das schon immer so oder gab es irgendwie einen Zeitpunkt, wo du dich daran erinnerst?
Also tatsächlich ist es eher so, bei mir ist die Leidenschaft beim Kochen eigentlich, hat das begonnen.
Ach Quatsch.
Ich wollte immer Koch werden.
Ach, bist du auch gelernter Koch?
Nein. Ich dachte mir damals, dass ich eigentlich immer Koch werden will, aber die Arbeitszeiten sind halt jetzt nicht so gut. Ich dachte, nehme ich das andere Übel und werde Bäcker.
Ja, aber beim Backen bist du auch normalerweise immer mitten in der Nacht muss man aufstehen als Bäcker, ne, alles vorbereiten. Im Prinzip hat man ja als Bäcker, so wie ich das kenne, eher so nachts zu tun. Ne,
wie ist denn der Morgen. Alltag? Wie ist da so der Alltag? Also als wenn du jetzt in einem klassischen Bäckereibetrieb arbeiten würdest?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe in der Ausbildung habe ich auch nachts angefangen zu arbeiten. Das hat sich natürlich immer variiert. Und dann hast du im Endeffekt die ganze Nacht gearbeitet. So, je nachdem.
Aber wann geht's los? Also wann fängt man an?
Also von bis, ich habe Betriebe gehabt, wo ich um 10 Uhr angefangen habe abends. Also
um 22 Uhr abends fängst du an und dann...
Uhr. Ach Quatsch. Oder dann 2 Uhr nachts oder 3 Uhr oder 1 Uhr. Also das ist wirklich in jedem Betrieb ein bisschen anders. Aber ja, dann hast du halt in der Früh Feierabend. Und
da konntest du immer Domian hören. Ja. Der hat auch immer so gearbeitet. Domian hat so dieselben Arbeitszeiten gehabt wie ein Bäcker.
Ist im Prinzip, kann man sagen, nur ein Vorteil, den ich nicht habe. Du kannst Domian während der Arbeit haben.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie viele Jahre hast du das dann mit diesen Arbeitszeiten so durchgezogen? Weil heute ist es ja offensichtlich nicht mehr so. Heute arbeitest du tagsüber.
Ich habe das muss ich gerade selber überlegen, 8 oder 9 Jahre so gemacht. Und dann kam ich zu Häusler und jetzt... Bin ich seit 7 Jahren hier und habe eigentlich, ich sag mal, normale Arbeitszeiten wie der andere auch. Also.
Und wann, aber weil du gerade gesagt hast, du wolltest Bäcker werden und nicht Koch wegen Arbeitszeiten, wann hast du gemerkt, dass die Arbeitszeiten als Bäcker auch anstrengend sein können?
Ich habe mal gedacht, ich suche mir das kleinere Übel aus.
Ja, okay.
Ich muss wenigstens nicht jeden Feiertag arbeiten, aber...
Ah, stimmt, okay. Ja.
Nee, das, also, es war wirklich so, ich habe auch wirklich dann gerne gebacken und kochen tue ich auch heute noch sehr gerne und ich habe mich da einfach... für eins von den zwei entscheiden müssen und dann habe ich gesagt, ich wäre Bäcker.
Ja. Cool. Okay.
Gut, jetzt hier kannst du ja im Prinzip beides so ein Stück weit verbinden.
Ja.
Pizza ist ja Backen und Kochen irgendwie in einem. Ne? Also da machst du deine Tomatensauce und so weiter ja auch selber.
Genau. Und man muss sagen, so ein bisschen dadurch, dass das auch so gut kombinierbar ist, das ist ja auch der Grund, warum diese Kooperation überhaupt entstanden ist. Ne? Also du kannst ja mal erzählen, wir haben gestern Sachen gemacht, die hätte ich nicht für möglich gehalten, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, aber wir haben richtig geile Steaks aus dem Holzbackofen rausgeholt. Ne? Also erklär mal, wieso das so funktioniert oder wieso viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass sowas geht. Also ich konnte es mir vorher nicht ganz so vorstellen.
Ja, also ich habe das ja tagtäglich, dass die Leute halt immer sagen, Holzbackofen, Brot backen, Pizza backen, aber ansonsten, das, was drumherum ist, da denkt eigentlich keiner dran. Und das war genau das.
Ja.
So ging es mir auch, wo ich herkomme. Ich habe gedacht, oh, ja, Brot backen, eine Pizza backen und dann komme ich hierher und dann sehe, was da eigentlich noch viel mehr möglich ist. Und dann rattert es bei mir natürlich auch, ich will immer wieder neue Rezepte auch entwickeln. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen von den Beefer eigentlich. Die haben ja auch sehr viel Hitze und habe gedacht, ach komm, beim Holzbackofen, wenn du den anheizst, da hast du ja eine richtig knalle Hitze.
Ja.
Und probierst einfach mal aus. Und
ja, ist richtig so. Cool. Und ich habe gestern beim Rundgang hier in der, im Ausstellungsraum habe ich ein Gadget gesehen oder ein Tool, was ihr entwickelt habt für die Holzbacköfen. Das ist natürlich überragend. Da kannst du einfach einen schwenkbaren Grillrost einhängen und kannst dann, du hast gesagt, gerade bei der Anheizphase auch so 2-2,5 Stunden, ne, hatten wir geklärt oder hast du erzählt.
So 2 Stunden, ja.
2 Stunden ein, also wenn man einen Holzbackofen zündet, ungefähr 2 Stunden dauert es, bis er Temperatur erreicht hat und vor allen Dingen konstant auch hält, ne, also bis alles warm geworden ist da drin. Und die Zeit dahin kann man dann eben durch so einen Grillrost nutzen, einfach über der Glut, über dem Feuer, Steaks zubereiten, alles mögliche. Eigentlich alles, was man auf dem Grill auch macht, kann man dann da auch machen.
Ach so, das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt. Das heißt, dieser Grillrosteinsatz, der kommt dann, wenn man, wenn es richtig angeheizt ist, dann wieder raus, damit man die Tür auch zumachen kann. Oder bleibt das drin?
Wenn du backst, nee. Musst du raus.
Ja, also das ist so eine Halterung, wo du an der Tür die befestigen kannst. Und dann ist das nur zum Einhängen. Also der Rost selber. Und dann kannst du ihn auch wieder aushängen, wenn du
fertig bist. Weil ich habe mich nämlich schon gefragt, wie funktioniert denn das dann, weil die Tür dann gar nicht mehr
zu. Aber das klar, ist nur zu Eingang. Und dann, also das ist total gut, weil du kannst dann wirklich...
Ja.
Hängst kurz ein, grillst ein bisschen, nimmst ihn wieder ab, lässt abkühlen, kannst dein Brot reinschieben, whatever, backen, wunderbar. Und kannst du auch jederzeit nachfeuern, wieder Rost rein, kannst du auch drin lassen, wie auch immer. Ist ja alles möglich machen.
Ja. Die Bock hast, ja.
Das ist schon echt ziemlich cool. Übrigens, falls man im Hintergrund so ein leichtes Knistern hört, im Hintergrund der Holzbackofen wird aktuell auch geheizt. Der ist jetzt seit einer, keine Uhr, Stunde oder so? Seit einer Stunde feuern wir den?
Ja. Ja, eine Stunde.
Stunde. Müssen wir auch gleich nochmal nachlegen. Das machen wir auch gleich so im Podcast nebenbei.
Mhm.
Und das hat auch irgendwie, muss ich sagen, so richtig, das hat was. Das ist Atmosphäre.
So das Feeling einfach. Ja.
Ist für mich nur immer noch ungewohnt oder komisch, dass es Indoor ist. So, weil ich irgendwas in mir sagt mir, Indoor, Feuer ist nicht gut, aber es funktioniert.
Ja.
Ich meine, gut, wir haben in Norwegen, haben wir in so einer, kennst du Grillkotas?
Ja, ja.
In Norwegen auch schon drin gearbeitet, da hatten wir in dem einen Ferienhaus so eine Kota, ist ja auch voll geil vom Feeling, da sitzt da in der Holzhütte, ist ja wie so eine Art, naja, eine Sauna ist es noch nicht, aber ich sag mal so, draußen waren es irgendwie 8 Grad und wir saßen halb nachts in der Kota und haben da Feuer gehabt und gegrillt nebenbei.
Da war die Kota noch aus, muss ich dazu sagen.
Ja, nein, weil es da so heiß war.
Ich war nicht dabei.
Also, T-Shirt, kurze Hose so, ne? Mehr brauchtest du nicht. Und ich behaupte, du könntest da, wenn du die heizt und grillst, könntest du wahrscheinlich auch in die Mitte, da wo du heizt, auch noch irgendwie ein bisschen Aufgussflüssigkeit drüber. Es sind keine Steine drin, aber könntest du ja machen, theoretisch.
Man könnte dann wieder den typischen Fehler machen, wie früher mit Bier ablöschen.
Ja.
So, dann hast du im Prinzip zwar alles falsch gemacht, was geht, aber du hast einen Sauna-Effekt.
Ja, du hast einen Bieraufguss.
Bieraufguss, ja.
Und die Kota lebt in jedem Fall auch einzig und allein vom Kamineffekt. Deswegen kann da nichts passieren, weil eben da raus sofort wieder wird wie Unterdruck gesogen irgendwie.
Stimmt,
sieht oben raus.
Da hätte ich auch ein bisschen Respekt immer. Aber es scheint ja zu funktionieren.
Ja, ist hier auch krass, wenn wir Holz nachlegen, ist die Tür ja offen. In dem Moment, wo die voll offen ist und vorne so richtig Scheunentor auf ist, kommt auch Rauch ein bisschen raus. Aber sobald du sie auf diese Heißt das Anhaltsposition? Diese,
ja, der Anhaltsraster eigentlich. Ja.
Genau, Anhaltsraster. Also sobald du sie ins Anhaltsraster, so, Raster. Weiß ich, Anhaltsraster. Ins Anhaltsraster steckst. Ja, ist sofort kein Rauch mehr da und du merkst richtig, wie es so nach hinten gesogen wird, wie da richtig dieser Sog entsteht.
Ja, und einfach durch die natürliche Zugwirkung funktioniert das echt schon relativ schnell bei den Öfen. Ja.
Hast du damals als Bäcker auch mit Steinbacköfen gearbeitet? Oder?
Also wir hatten auch von der Firma Häusler einen Holzbackofen mit Pellets beheizt.
Ach, geil. Mit Holzbackofen sogar. Ist das üblich in Bäckereien?
Nee, aber das war ein guter Betrieb und die haben halt wirklich auch immer geschaut, dass sie ein bisschen was Besonderes auch haben. Und,
es gibt noch so ein paar traditionelle Handwerksbetriebe. Ja. Ich habe neulich erst im Fernsehen was gesehen, auch, war auch hier im Süden. Und das war auch so ein Handwerksbetrieb, die haben wirklich auch noch klassisch mit Holzfeuer gearbeitet und so. Mhm. Fand ich richtig gut. Ist natürlich schwieriger, glaube ich, als so ein als so ein Elektroding von der Kontrolle her. Aber wenn du das einmal drin hast, du sagst ja, es ist einfach. So.
Was gibt es denn für Unterschiede jetzt rein vom Endprodukt, was man aus den Öfen rausholt, zwischen Elektro- und Holzbackofen?
Wie meinst du jetzt allgemein?
Also gibt es da geschmackliche Unterschiede? Also wenn du jetzt eine Pizza aus einem Elektrosteinofen oder aus einem Holzsteinofen rausholst, also gibt es da Unterschiede?
Ja, also tatsächlich ist es eigentlich oftmals ja, entweder wenn natürlich das Feuer noch drin ist, wie wir es bei der Pizza auch gemacht haben, da hast du einfach die Flamme und den Rauch, das merkst du natürlich immer. Hm. Und auch sonst, wenn du halt den Ofen ja nicht komplett auskehrst, hast du immer so diese Ascherückstände. Und das ist das, was du natürlich dann auch merkst, wenn es am Brot dran hängt. So. Ich finde halt ein gutes Holzofenbrot, das erkennt man, man dreht es um und dann ist das unten so ein bisschen gräulich.
Ah ja.
Und dann weißt du, da ist die Asche dran und die schmeckst du dann auch. Ja.
Ach krass.
Also Asche ist nicht immer nur das Produkt, was man beim Grill so typischerweise sagt, weg, weg, weg. Mhm. Aber da hat man eben auch Pellets und in Pellets ist ja immer noch Bindemittel drin. Also genau. Oftmals grillt man ja mit nicht Pellets, Briketts. Wahrscheinlich ist es leicht, egal. Mit Briketts, da ist Bindemittel drin und das will man nicht unbedingt am Fleisch haben. Aber das wenn stimmt, man reines Holzfeuer hat, die Asche, ich meine, wir haben selber auch schon Caveman gegrillt, also wirklich Fleisch einfach direkt in die Holzkohle, aber reine Holzkohle geschmissen, das geht auch gut, ne?
Ja, und dann magst du auch, bis es so den Unterschied einfach.
Ja, und
dann
hast du auch so ein bisschen diese Asche dran und so, also nicht viel, aber...
Ja, minimal, aber das verändert es für dich einfach den Geschmack.
Mhm. Also ich kann jedem sagen, wenn man hier in der Nähe ist, kommt vorbei und probiert die Sachen, die hier gebacken werden. Wir haben gestern Pizza gegessen. Das war absolut unfassbar. Die war unglaublich, wirklich. Ohne Scheiß. Aber auch wie du, also da muss man sagen, da sieht man auch, dass du absoluter Profi bist, wie du den Teig da so gemacht hast und so. Das, also wir, wenn man bei uns mal in den Livestreams oder so zuguckt hat, wenn wir Pizza gemacht haben, das war bei uns für uns immer ein Krampf. Mhm. Und wir sind voller Hoffnung, dass wir jetzt so viel mitnehmen an Input. Und vielleicht auch von dir lernen können, dass wir in Zukunft auch perfekte Pizzen dann zubereiten können. Also das fand ich schon beeindruckend gestern. Das sind ja irgendwie zwei Handgriffe gewesen und schon war der Teig da fertig.
Das ging so schnell, aber der Teig war auch überragend.
Ja,
ne?
Der war echt richtig gut. Das muss
man einfach sagen.
Was ist das Geheimnis für deinen perfekten Pizzateig? Was kommt da rein? Wie lange muss der gehen? Was machst du da, dass der so geil wird?
Also klar, das Wichtigste ist ja immer zuerst mal die Grundzutaten, dass die halt gut sind, hochwertige Zutaten. Und ich brauche halt bloß ein gutes Mehl. Also,
was nimmst du für ein Mehl?
Also ich habe jetzt gestern am Samstag, wo ich den Teig gemacht habe, ein Weizenmehl 550 genommen. Mhm. Und das hat einfach eine gute Qualität. Also am besten immer schauen, vielleicht in der Mühle nachfragen oder Biomehle. So diese, ich sag mal, Standard-Supermarktmehle, die sind ja nur teilweise gut.
Ach so, das heißt, damit kann man es schon eigentlich knicken?
Ja, also es gibt halt diese Billigmehle, die meine ich, von ganz großen Mühen, die sind meistens halt nicht so hochwertig.
Ja.
Da mag ich es natürlich.
Aber was ist da der Unterschied genau? Also so als Laie, woran merkt man da den Unterschied? Also
ganz genau kann man es nicht sagen, aber in der Regel, um jetzt das so zu beschreiben, ist billige Mehle, also billige Getreidesorten, werden mit künstlichen Zusätzen besser gemacht und das mag ich halt am Endprodukt.
Ja, okay.
Und wenn ich halt schon ein gutes Ausgangsprodukt habe, ist das besser. Und ansonsten brauche ich eigentlich nur Salz, dann ganz wenig Hefe und Wasser. Wenn ich will, kann ich ein bisschen Öl reintun oder ein Hartweizengrieß. Und das war's schon. Also.
Warum ganz wenig Hefe? Also weil normalerweise könnte man jetzt denken, damit der Teig so richtig schön aufgeht, mache ich da richtig ordentlich Hefe rein.
Gibt
warum
auch
so wenig?
Zahlreiche Rezepte. Wenn ich im Netz das eingebe, gibt es eine Seite, wo es hunderte Rezepte gibt. Und auf der ist, würde ich sagen, mehr als jedes zweite Pizzateigrezept, wo gefühlt auf 400 Gramm Mehl ein Hefekloß kommt, also 42 Gramm Hefe. Mhm. So.
Ist halt immer so der Irrglaube. Viel hilft viel, aber es ist halt nicht so. Wenig Hefe heißt ja, der Teig kann viel länger reifen. Viel Hefe heißt, der hat bloß eine kurze Zeit und dann muss ich schon in den Ofen schieben. Ja. Und je länger eigentlich so ein Teig reift, oder allgemein, wenn ein Teig sehr lange reift, entwickelt er viel mehr Geschmack, viel mehr Aroma, das ist knuspriger, hat eine schöne Bräunung und das ist ja genau das, was wir wollen.
Wie lange würdest du sagen, muss so ein Teig reifen? Wie lange hat der gestern gereift?
Also bei einem Pizzateig sage ich Minimum 24 Stunden.
Ja, krass.
Das ist so das, wo ich sage, alles was schneller ist, das kann auch gut schmecken, aber man merkt halt einen großen Unterschied.
Und wie viel Hefe hast du, wie viel Hefe hast du denn genommen für den Teig?
Das, was wir also hergerichtet haben, waren 1,5 Kilo Mehl und da habe ich 0,2 Gramm Hefe genommen. Also da brauchst du eine Briefwaage, um das abzuwiegen.
Da brauchst du so eine typische Drogenfeinwaage für. Ja. Also der, du musst einen Ex-Dealer um die Ecke fragen. Ja. Der hat die über.
Auf jeden Fall. Und dann kann ich halt wirklich sagen, mit so wenig Hefe kann ich den auch 72 Stunden, wie wir es da gemacht haben, reifen lassen. Oder über 72 Stunden, das war sogar länger.
Ja. Ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn man so einen Hefeteig für die Pizza nimmt, so richtig, wo viel Hefe drin ist, es schmeckt halt auch nicht. Ich mag es zumindest nicht. Ich trinke aber auch keinen Hefeweizen, finde ich auch nicht lecker vom Geschmack, weil ich den Hefegeschmack nicht so feier.
Ja.
Der hat halt einfach, also der Teig, wie kann ich den beschreiben? Ich war vor ein paar Jahren, ist gut, kann auch keiner nachvollziehen, ich war vor ein paar Jahren mal am Gardasee und habe dort immer die Pizzerien rausgesucht, wo nicht vorne so ein Plakat hing mit bebilderten Pizzen, wo dann die Dönerpizza und die Bratwurstpizza und die Pommespizza stand, sondern habe die genommen, wo einfach nichts war, da sind wir hingegangen und da war eine Pizza besser als die andere, die waren alle sensationell und dein Teig hat, würde ich sagen, mindestens genauso gut geschmeckt. Du hast ja eine neapolitanische Art gemacht mit so einem hohen, richtig fluffigen, luftigen, knusprigen Rand, der richtig kross ist, aber du beißt rein und der ist richtig luftig und zergeht so. Und auch die Tomatensauce, ne? Ich hatte ein Stück, da war dann der Käse, hatte ich runter, nur Tomatensauce. Ach, die war so lecker. Die war so unglaublich lecker. Das war also alles, was da drauf war, war irgendwie on point.
Und absolut geil, werde ich auch nur so machen, Mozzarella, frischer Mozzarella aus der Salzlake. Voll geil gewesen. Den einfach so gezupft
hat. So cremig, ja.
Geil. Absolut
auch
geil.
Auch viel geiler als dieser trockene Käse.
Ja, ja. Was mich interessieren würde, ist, wenn, also wir haben ja gestern so eine richtig geile, sag mal so italienische Pizza gegessen, wenn man so eine amerikanische haben will, also die sind ja meistens vom Teig her dicker. Nimmst du einen selben Teig oder gibt es da irgendwas anderes, also was man da machen muss?
Also rein theoretisch könntest du den genauso nehmen.
Ach Quatsch. Du
musst ihn halt ein bisschen dicker ausdrücken, dass er nicht so dünn ist und vielleicht dann auch einen Käse dran noch machen, dass sagst du, schlägst das außen ein bisschen ein.
Oh ja, ja. Stimmt, weil das finde ich, also ich mag auch eher italienische Pizza, aber amerikanische so finde ich auch mal ganz geil. Wie so eine Pizza vom Blech. Weißt du, wenn du so in der Innenstadt gibt es eigentlich immer Pizza vom Blech irgendwie in jeder größeren Innenstadt, finde ich auch immer geil. Wenn du so eine richtig geile, schöne, frische Pizza vom Blech, spricht nichts gegen.
Ja, kann man auch
machen. Könntest du aber auch so machen wie die Focaccia dann. Das
stimmt, oh, das war auch so geil. Ja. Das kann ich mir, also der Teig da, das war ja geisteskrank. Das war so fluffig, du hast das Gefühl gehabt, du beißt auf so eine Wolke. Und dann war es aber so mit so einem geilen Knoblauchöl und mit Oliven und Tomaten. Das war absolut geil.
Ich bin heute Morgen irgendwann so in der Nacht mal gegen 4 aufgewacht, musste aufs Klo gehen. Ne? Hab so gedacht, Alter, ach ja, klar, Knoblauch. Also Geschmack war immer noch da.
Ja. Ja.
Ich musste gestern Abend auch noch ein Stück Focaccia essen, das ist einfach
Hammer.
Das, ja,
die ging auch richtig absolut gut durch den TÜV.
Vor allem auch kalt, dann geht gut. Mhm.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja auch Brot vorbereitet. Das, alle, die per Video zugucken, sehen das auch vielleicht schon im Hintergrund, liegt hinter uns. Das werden wir auch noch machen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin nämlich auch ein riesen Brot-Fan.
Ich auch mal kurz reingucken. Alter, die gehen auch schon richtig auf hier, ne?
Ja, ich denke.
Die brauchen. Ja, ja, beschreib mal, was du da siehst, Hannes.
Ich sehe Teigklöpse, die wir schön geformt haben. Teilweise in Holzschälchen, teilweise auf Holzplatte, wo ein bisschen Mehl drauf ist. Und die liegen unter einer Folie, dass wahrscheinlich damit keine Haut irgendwie, ne?
Ja, dass Wärme und Feuchtigkeit drin bleibt.
Ah. Wie beim Pudding. Der Trick, wenn du beim Pudding keine Haut haben willst, kannst du kalt schlagen. Meine Oma früher hat den immer kalt gerührt. Ist also jede zweite Minute hin hat gerührt, damit keine Haut entsteht. Wobei ich die Haut bei Pudding erliebe.
Echt?
Ist für mich das Beste. Vanillepudding, schön die Haut. Aber man kann auch einfach eine Folie hier, Frischhaltefolie, so, dann entsteht auch keine Haut.
Genau, direkt drauf dann.
Wie kann man denn die Haut mögen? Magst du auch so Haut auf zu heißer Milch?
Aber ey, jetzt zwei Sachen muss ich noch. Eine Frage gleich an dich und eine Sache muss ich noch anmerken, was ich überragend fand. Ich bin nochmal beim Pizzateig, du hast das so nebenbei gesagt, ich habe einen 550 ml benutzt. Da gibt es jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, ich bin doch Pizzaprofi, man muss Typ 00 Mehl und dann gibt es so zwei, ich weiß, es gibt zwei große italienische Hersteller, die du garantiert beide auch kennst.
Ja, klar.
Beim Typ 00, so, das, anders geht's nicht. Ich kann euch sagen, dass gestern war, ich vermute, es war die beste Pizza, die ich bisher gegessen habe. Ich wüsste jetzt zumindest aus dem Stegreif nicht, wo ich eine bessere gegessen habe. Der Teig war unfassbar gut und wenn du mich gefragt hättest, ich hätte nicht gesagt, dass das definitiv 550 oder 00er ist, weil ich halt einfach sage, perfekt so und scheinbar braucht man keinen. Wo ist da überhaupt der Unterschied? Hast du eine Ahnung? Also was hat es damit auf sich, Typ 00, 55er? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet.
Gut, die Bezeichnung Typ 00 ist ja eine italienische Bezeichnung, wie wir als Elber verwenden mit dem Type 550. Also das gibt ja einfach bloß die Ausmalung an. Und bei den Typo 00 Mehle halt, diese Pizzamehle, wie man es oftmals so anpreist, die haben einen wahnsinnig hohen Eiweißgehalt. Ich selber sage halt auch, die Mehle, gute Mehle, die wir jetzt auch heutzutage haben, die haben alle einen hohen Eiweißgehalt. Von dem her verstehe ich halt diesen Hype nicht. Mhm. Und wie du ja gesagt hast, also wenn Pizza gut ist, dann brauche ich es ja nicht extra. Und deswegen sage ich ja, warum soll ich mir ein teures Mehl kaufen?
Wenn du hier einen...
Ja.
Genauso gut, oder mindestens genauso gut, das Bessere ist wahrscheinlich
bekommen. Ja, wir haben hier auch unser selber angebautes Dinkelmehl, wo ich sage, besser geht's nicht. Das kommt im Umkreis alles aus 20 Kilometer. Und dann nehme ich doch lieber so ein Mehl, bevor ich irgendwo jetzt sage, ich muss das irgendwo herschiffen, bis ich da mein Mehl habe. Und dann ist es genauso gut.
Ja. Finde ich richtig gut. Ja. Zweite Sache, die ich hatte, das wäre jetzt eine Frage. Und zwar eine Rezeptfrage. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich war letztes Jahr mal in Portugal das erste Mal. Und dort habe ich das portugiesische Nationalgebäck Pastel de Nata gegessen. Mhm.
Was ist das denn?
Das sind so kleine, das würdest du sehr lieben, lecker. Alex. Du würdest dich reinlegen, weil es auch genau dein Ding ist. So wie so ein Blätterteig, ich weiß nicht, was Blätterteig ist, aber wie so ein Blätterteigförmchen, wo in der Mitte Vanille, eine Vanillepuddingartige Masse ist. Ich glaube, es ist kein Pudding, aber es ist eine puddingartige Masse. Und du isst die lauwarm, also die werden lauwarm, isst du die, das ist so unglaublich, also okay, so bei deutschen Bäckern Puddingbrezel kennt glaube ich jeder. Pastel de Nata ist eine Puddingbrezel, aber drei Stufen darüber vom Geschmack und so klein, also habe ich neulich mal zu Hause versucht nachzubacken irgendwie, habe mir ein Rezept aus dem Netz gesucht, hat geschmeckt, aber es sah nicht so gut aus und hat auch irgendwie nicht so alles geklappt, wie es sein sollte. Vielleicht hast du da nochmal für mich was, aber du kennst die Dinger, ne?
Ja, ich habe tatsächlich auch letztes Jahr ein Rezept dazu gemacht. Ist aber noch nicht öffentlich, also...
Aber du, mir würdest du es...
Ja, auf jeden Fall.
Und ist es schwierig?
Ja, der Blätterteig, das ist halt die Herausforderung. Ich habe ihn selber gemacht und die Füllung selber, die ist nicht so schwierig. Ich habe ein bisschen so ein Orangenkaramell drauf gemacht. Ist halt ein bisschen so eine Eigeninterpretation.
Wie hast du die Füllung gemacht? Ich habe Milch genommen... Eigelb, ich glaube auch ein Eiweiß und zwei Eigelbe oder so, Milch und dann quasi, ich habe im Prinzip einen normalen Vanillepudding selber gekocht. Ja. Viele machen ja dieses Pulver, das Pulver braucht man nicht, man kann ja einen Vanillepudding genauso schnell selber kochen.
Genau.
Stärke, Eiern, für die Farbe nur Eigelb und Vanille oder so, Zucker. Und wie hast du es gemacht?
Also ich habe es genauso gemacht, ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, es gibt ja dann mit Stärke oder mit Mehl. Ja, ist halt auch mal Geschmackssache, aber im Endeffekt, du machst einen normalen Pudding mit viel Eigelb und ja.
Was heißt viel Eigelb?
Ja, einfach für die Farbe dann.
Also mehr als zwei Eigelb auf 500 Milliliter Milch?
Ja, ich glaube, ich habe viel genommen.
Okay.
Ja. Also einfach, dass es halt diese schöne orange Farbe hat, aber da gibt es auch noch einen Trick, wenn du das möchtest, dass es noch mehr Farbe hat, du musst einfach die Eigelb vorher mit ein bisschen Salz anrühren, lässt es stehen eine Stunde. Und dann wird sehr, dass es noch kräftiger wird.
Ach. Eigelbe kriegen eine kräftigere Farbe, wenn ich mit Salz anrühre und eine Stunde stehe.
Das können wir uns heute noch anschauen. Wir machen ja die Hefezöpfe. Da tue ich das immer vorbereiten, um die abzustreichen. Mhm. Genau dasselbe. Also einfach eine Prise Salz rein und stehen lassen.
Okay, das ist eine sehr gute Info. Denn das war optisch der größte Mangel bei mir. Es sah halt nicht gelb aus, die Puddingmasse. Die hatte eher so eine beige Farbe. Aber nicht dieses schöne... Knallige, wo ich dachte, haben die da
vielleicht hilft das nur,
muss ich da Farbstoff reinmachen oder was habe ich gedacht? Aber Alex Pastainenata würdest du auch lieben.
Ja, voll. Also werde ich gerne mal probieren.
Also ich kann dir sagen, ich habe in Portugal einige davon gegessen und überall, wo es die gab, musste ich aus Qualitätssicherungsaspekten probieren.
Das hat sich gut an,
ja. Ja, das war schon okay.
Hast du ein Lieblingsgericht und ist es was Gebackenes oder ist es was völlig anderes?
Boah, das ist echt schwierig. Ich habe so viele Lieblingsgerichte.
Man fragt uns immer nach einem Lieblingsgrillgericht. So, ich kann es auch nicht beantworten.
Weil
ich
so mein Lieblingsgericht ist Spaghetti Bolognese.
Und die Grillgericht? Das ist natürlich sehr hoch mit dabei. Aber ich würde tatsächlich sagen, entweder Pizza oder Burger. Selber gemacht einen Wildburger. Das ist
ein Wildburger?
Ja.
Ach stimmt, du bist auch Jäger, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja. Du bist auch Jäger. Richtig geil. Wir waren vor kurzem auch mit Jägern unterwegs und haben da sehr, sehr viel gelernt. Und Jagen ist ja auch sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr gut. Also wir haben dann das, was wir sozusagen nicht selber erlegt haben, aber mit dabei waren, haben wir hinterher auch auf den Grill geschmissen und es hat absolut fantastisch geschmeckt. Also wie bist du dazu gekommen zum Jagen?
Es war eigentlich ein Zufall. Ja? Also durch einen Freundeskreis, einige Jäger dabei, mal dabei gewesen und dann einfach angefixt gewesen.
Ja.
Und vor allem halt auch dieser Aspekt, wie du sagst, dieses Nachhaltige, du weißt einfach, wo dein Fleisch herkommt, du kannst das auch selber machen und du hast halt einfach von Anfang bis Ende alles und das ist, finde ich, mir einfach wichtig, dass ich das auch weiß, wie es funktioniert und das auch weitergeben kann.
Geil. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch ein Griller,
ja? Oh ja, Hobby.
Ja?
Also, ja, das alles, was du eigentlich...
Oder machst du alles im Backofen? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder?
Nee, also ich mache schon auch mal den Grill an, aber klar,
im Holzbackofen. Also meistens machst du im Backofen?
Was? Ja, beides also.
Okay, was war das Verrückteste, was man jetzt als Außenstehender jetzt vielleicht so nicht vermuten würde, was du im Backofen mal gemacht hast?
Also ich würde tatsächlich, was man am Anfang jetzt nicht so denkt, ist diese Räuchergeschichten, Fischräuchern drin zum Beispiel oder Heißräuchern im Holzbackofen. Das, am nächsten Tag habe ich einfach mit der Restaurant, mit den 100 Grad, wie wir es heute auch gehabt haben,
ja.
Habe ich ja gedacht, ich lege mal so einen Lachs in die Lacke ein und mache dann so einen heißgeräucherten Lachs und das war echt...
Wie bekommst du den Rauch dann rein? Weil Glut war heute Morgen nicht mehr drin, oder? Nur noch Restwärme. Also ja. Wie kriegst du Rauch rein mit einem Generator?
Wir haben für den Ofen haben wir so einen Smoker-Einsatz, nennt sich das. Das hänge ich in den Aschekasten rein und dann nehme ich mir von unten die Glut raus, die halt vielleicht nochmal anzünden, wenn es jetzt vorbei ist. Und dann tue ich da genauso meine Chips rein und kann dann einfach den Holzbackofen als Räucherofen oder Smoker nennen.
Ach so, da unten, also ich beschreibe es einmal, unter dem Backofen ist eine wie eine Schublade, das ist der Aschekasten, ne?
Genau,
und der Kanal. Hat eine Verbindung nach drinnen. Ja, okay, das ist natürlich clever. Dann kriegst du einen Rauch rein. Und dann hast du da drin wahrscheinlich auch eine richtig schöne Umluft, richtige schöne Zirkulation. Da kannst du wahrscheinlich besser smoken als in den meisten Smokern.
Ja, also ich sag mal, mindestens genauso gut. Ja. Vor allem, ich muss dazwischen halt nachheizen. Der Ofen hält ja, ich sag mal, wir haben es ja vorher gehabt, 15 Stunden. Hat er im Endeffekt immer noch 100 Grad. Und ja, da kann ich natürlich auch wunderbaren Fleisch drin garen über Nacht.
Ja, also wenn man das durchspielt, ne, und so einen Ofen wirklich perfekt nutzen möchte, die Energie, die man einbringt, dann heizt man den an, grillt. Danach backt man. Wenn man mit dem Backen fertig ist, schmeißt man über Nacht sein Pulled Pork rein. Und am nächsten Tag, wenn das Pulled Pork fertig ist, schmeiße ich da meinen Lachs rein und mache noch ein bisschen mit Rauch. Und wenn er dann nur noch 50 oder so, na, ich weiß nicht, kalt
rein. Da musst du auf jeden Fall Hunger mitbringen.
Also da kannst du, aber da kannst du theoretisch, klar musst du Hunger mitbringen, ja. Aber theoretisch kannst du wirklich einmal es komplett durchspielen.
Ja, ich voll geil. Stell mal vor, du machst, weil Pulled Pork und Lachs und so, das ist ja alles dann irgendwann zu viel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem Samstag irgendwie Leute einlädst oder so, kannst du am Freitagabend nach Feierabend schon anfangen, für dich schon ein bisschen was grillen, Steak, Bratwürstchen. Ja. Dann backst du noch ein bisschen Brot für den nächsten Tag, dann legst du das Pulled Pork rein und Lachs ist dann genau fertig, wenn die Leute kommen, dann hast du Brot, Pulled Pork und Lachs.
Alles.
Und hast du den Tag davor auch schon gegrillt, stimmt, ist eigentlich ganz geil.
Richtig gut.
Das werden wir so genau so machen.
Und Gemüse haben wir gestern gesehen, kannst du daran auch machen. Du könntest gut haben, wenn der nur noch Restwärme hat, ist schwierig, aber grundsätzlich könntest du auch Gemüse in der Pfanne einfach noch ein bisschen brutzeln und.
Und vor allem, wenn du dann Gemüseüberfluss habt, Gemüse trocknet zum Beispiel jetzt am nächsten Tag mit der Restwärme.
Stimmt.
Ist richtig schonend oder auch Obst, Apfelchips, Bananenchips, das kann man alles selber machen. Ja, dann hättest du im Endeffekt auch nochmal einen Zusatznutzen.
Ja. Was ich richtig krass fand, wir haben ja gestern schon gedreht und auch so ein bisschen über die Geräte und so geredet und man kann da im Prinzip ja, die Hand, sag ich mal, wenn jetzt nicht gerade Feuer drin ist, aber man kann ja die Hand da reinhalten und obwohl irgendwie 200 Grad drin sind, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass der Arm direkt gleich verbrennt. Woran liegt das? Also, weil wenn ich jetzt in den 200 Grad heißen Grill meine Hand reinhalte, ist das irgendwie gefühlt eine andere Hitze, wo man dann den Arm schneller wieder rauszieht.
Ja, wir haben ja einfach, ich sag mal, wenn du so einen normalen Grill nimmst, da fährst du ja rein, hast ja die direkte Hitze übertragen. Und bei einem Holzbackofen heizst du ja den Stein auf. Und diese Abstrahlungswärme vom Stein, die ist halt super angenehm. Und deswegen fühlt sich das eigentlich viel kälter an, wie es eigentlich ist. Und das ist natürlich auch für das Brot oder fürs Fleisch und Gemüse alles natürlich besser.
Als Vergleich auch für die Zuhörer kann man, glaube ich, gut sagen, das habe ich gestern festgestellt schon, wenn ich 100 Grad heißes Wasser nehme und mir über den Bauch kippe, habe ich mal gemacht, war nicht so schön, dann habe ich Verbrennung zweiten Grades und habe ein Problem. Wenn ich in eine 100 Grad heiße Sauna gehe, setze ich mich da rein und fange irgendwann an zu schwitzen, aber es ist angenehm so. Na klar, 100 Grad ist schon, das ist schon High-End-Sauna auch. Ich glaube, die finnischen sind so heiß, aber das geht. Und 80 Grad, also 60 Grad in der Sauna kommt mir immer schon kalt vor. Wohlfühltemperatur Sauna sind für mich 85 bis 95 Grad so.
Okay.
Und dann hältst du es ja auch eine Viertelstunde oder 10 Minuten mit Aufguss noch aus. Und bei Aufguss wird es ja noch heißer so. Da wird es ja aber auch heißer, weil du dann die Feuchtigkeit wieder hast, die diese direkte Wärmeübertragung hat. Ne? Also, und da strahlt ja auch nur Stein und Holz die Wärme. Aber ich glaube, das ist gut so als Vergleich.
Stimmt, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Da verbrühst du nicht direkt. Weil stell dir mal vor, du gehst in Sauna, dann bist du sofort dein ganzer Körper verbrannt.
Also das heißt ja im Prinzip, man kann low und slow entweder mit der Restwärme machen im Backofen oder in der Sauna. In der Sauna,
klar. Na klar.
Und ja, lass uns das mal in der Sauna auch mal ausprobieren.
Stell dir mal vor, du gehst in eine Sauna und rufst dich abends ein, dieses Feierabendticket, 3 Stunden, ja. Nimmst einen Schweinenacken mit und sagst, nee, also bleibt die Sauna, läuft die über Nacht auch, bis die Wärme hat die am nächsten Tag noch.
Immer wenn ihr da wart, dann riecht das so gut bei uns in der Sauna, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Und am nächsten Tag buchst du wieder ein Ticket und dann holst du es ab, nee, mein Pumpen wäre jetzt fertig, ich bräuchte nur so ein 1/2-Stunden-Ticket, ich muss eigentlich nur rausholen.
Wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, würde ich sagen.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert in der Sauna. Aber ich, klar, theoretisch. 100 Grad sind 100 Grad, ne?
100 Grad sind 100 Grad. Das wäre so witzig.
Mhm. Wie oft gehst du jagen?
Schon unterschiedlich, aber ich würde schon sagen, so 2-3 Mal die Woche.
Ach, so oft?
Ehrlich? Ja, aber es ist ja oftmals nicht bloß, wie jeder denkt, aussitzen und schießen, alles was kommt, sondern bist ja oftmals einfach draußen, guckst nach der Hochsitze, guckst. Ja, einfach so ein bisschen rum, genießt die Natur. Ja, also das ist.
Und das ganze Jahr über oder auch in der, es gibt ja glaube ich auch so eine Art Jagdsaison.
Ne? Ja, das war jetzt, also so die letzten Monate war ich wenig draußen. Das ist schon mal gut, dass das Wild einfach zur Ruhe kommt. Und ja, jetzt ist halt wieder so nach und nach jetzt.
Ja, du isst dann wahrscheinlich auch wenig Schwein und Rind, sondern viel Wildschwein, Reh. Was schießt ihr hier unten? Was habt ihr hier viel?
Ja, Wildschwein, Reh ist eigentlich so. Das war so am häufigsten, haben Hasen dann vielleicht noch.
Hier Rotwild auch?
Haben wir hier jetzt in der Gegend gar nicht.
Ja, aber bei uns oben ist auch, glaube ich, schmal besiedelt, so was Rotwild angeht.
Ja, bei uns ist eher so Richtung Schwarzwald, da wird es dann mehr, da haben wir ja diese Gebiete.
Ja.
Aber hier jetzt in der Gegend ist es wenig, gar kein, sage ich.
Müssen wir mal Holz nachlegen?
Ich würde sagen,
bevor wir es vergessen, komm, machen wir mal. Ja. Legen wir doch mal hier. Das gehört ja auch zu einem Podcast in Backdorf. Gehört es auch dazu, dass man mal Holz nachlegt.
Genau.
Also, ich komm mal rein.
Ja. Oh ja. Wir sehen jetzt, ein bisschen Glut ist nur drin.
Boah, ist aber auch schon richtig schön warm hier drin. Und das ist so eine angenehme Wärme, die da rauskommt, weil die auch nicht so furztrocken ist, sondern irgendwie so eine angenehme Luftfeuchtigkeit auch hat.
Ja. Du musst es einfach ein bisschen noch verteilen.
Ah, jetzt hast du gerade ein bisschen die Glut verteilt, ne? So ein bisschen wie so eine Art Bett gemacht und jetzt einfach Holz drauf.
Genau, dann können wir die so locker reinlegen.
Das sind jetzt keine riesen Holzscheite, sondern im Prinzip wirklich so relativ dünn gehacktes, trockenes Holz, ne?
Genau, so im Endeffekt so Brettstärke, Dachlattenstärke, das ist eigentlich so optimal dafür. Keine so riesigen Holzstücke, weil wir möchten ja dann später auch eine kleine Glut und das soll ja so nach und nach aufgeheizt werden.
Müssen wir dann nochmal nachhelfen mit dem Anzünder jetzt oder geht das so?
Ich denke, wir können nochmal einen Anzünder reintun. Jetzt haben wir ein bisschen länger gewartet.
Also das heißt, so einen riesen Holzscheit würde man da gar nicht reinlegen, ne?
Ja, weil du machst da eigentlich selber zusätzliche Arbeit.
Ja.
Weil wenn du jetzt so ein großes Holzstück hast, dann hast du auch später sehr große Glutstücke und dann musst du die ganze Zeit klein hacken.
Und verstehe, ja. Ich
habe keinen Bock drauf eigentlich.
Krass, ich weiß gar nicht, wie. Das, dann ist das bei mir ein völliger Irrglaube immer gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, dass da, dass da auch so sehr, sehr große Holzscheite reinkommen. Dann ist das ja überhaupt nicht so.
Nee, also eher gegenteilig.
Ja.
Ein kleineres, dünneres Holz.
Ja, okay. Ja, gut, verbrennt natürlich auch schneller. Ja, alles klar.
Ja, was wir jetzt dann halt noch gucken müssen, wenn das runterbrannt ist, dann können wir die Glut im ganzen Backraum verteilen, dass wir von vorne bis hinten wirklich eine schöne gleichmäßige Hitze haben.
Ja. Und was interessant ist, was man jetzt vielleicht nicht sieht, aber ich kann es ja kurz erzählen, das Thermometer, das ist nicht mehr im Ofen drin, sondern es wurde vorher rausgezogen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wegen der Temperatur beim Anheizen, oder?
Ja, wegen den hohen Holztemperaturen, die wir haben.
Wie viel Grad hatten das denn jetzt da drin, während das da anfängt?
Also wenn er durch das Holz abbrennt, haben wir zwischen 600 und 800 Grad.
Ah ja, okay.
Das ist natürlich schon eine Wahnsinnshitze und dass wir das Thermometer halt schonen, weil das bis 550 geht, nimm es einfach raus und steck es halt nachher wieder rein, wenn Feuer eigentlich heraus ist oder die Glut auch.
Alles klar. Und eine Sache fand ich auch noch interessant. Du hast vorhin, ich weiß nicht, das war nicht im Podcast, glaube ich, erzählt, nee, es war im Video. Da hast du erzählt, wie viel Holz man braucht, um so einen Ofen anzuheizen. Wie viel ist das bei so einem großen? Das ist jetzt ja, wie groß ist der? Der ist so, würde ich sagen, zweimal einen Meter, zweieinhalb mal einen Meter, oder?
Hier passen drei oder vier Spanferkel gefühlt rein.
Fast. Also er hat jetzt 60 cm Breite und 1 Meter Tiefe von der Backfläche.
So, ich kann gut schätzen. Also. Deswegen sage ich auch immer 20 cm. Na gut, klar.
Ja, klar. Na natürlich. Ja, logisch. Ist schon groß.
Ich sage, für die Größe braucht man, wenn ich jetzt selber keine Reststürme habe, 15 Kilo Holz.
Ah ja, okay.
Und durch das, dass wir heute ein bisschen Reststürme drin gehabt haben, haben wir weniger Holz gebraucht. Und man sieht ja schon, brennt schon richtig schön.
Lichterloh, ja. So, von der Größe, ich würde sagen, Pulled Pork, Schweinenacken, A2, 2,5 Kilo, würde ich hier bestimmt so 3 bis 4 mal, also so 12 bis 15 Nacken würde ich da reinkriegen, glaube ich.
Ja, also ich habe es mal voll gemacht mit 15 Kilo.
Wow.
Schweinenacken, ja.
Oh, das war weniger, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht,
so, wie viele?
Ja? Naja, wenn ich
12... Also Stücke hast du gemeint,
12 oder? Stücke, ja. Wenn ich 12 Stücke rechne, wäre ich schon bei über 20 Kilo. Okay. In der
Theorie. Gut, ich hätte es nur enger reintun können.
Ja, ja, du kannst sie aneinanderlegen. Du hast wahrscheinlich Luft gelassen. Ist auch besser, wenn man so ein bisschen Luft zwischen hat, dass wirklich die Umluft überall rankommt. Ne?
Genau. Und Hannes hätte noch reingestopft, wie in so eine Waschmaschine.
Ja, du kannst ja... Ey, wir haben ja schon mal auf dem Smoker, haben wir schon mal so viel Pulled Pork laufen gehabt für den Catering. Da lagen die dann schon aufeinander. Ja, das Problem ist, wenn die aufeinander liegen, dauert das länger, weil du ja gefühlt aus einem kleinen Stück ein großes Stück Fleisch machst und viel längere Wege hast. Also die Hitze ist besser, wenn die nicht aufeinander liegen. Deswegen dann, klar, aber wahrscheinlich könntest du es, wenn du es wolltest.
Da könnte man schon.
Könntest ja, wenn du das noch stapeln würdest, könntest du dir ja so vollhauen mit Fleisch.
Aber ja, dann würde ich aber mit der Temperatur ein bisschen höher anfangen, weil die kalte Masse zieht ja die Temperatur schnell runter.
Das finde ich auch spannend. Wie würdest du Pulled Pork in dem Holzbackofen machen? Du hast es schon gemacht, oder?
Ja, also bei den 15 Kilo habe ich angefangen bei etwa 220 Grad. Und dann ging die Temperatur halt sehr schnell runter mit den 15 Kilo Fleisch. Und dann hat sich das so einpendelt bei 160. Aber man muss halt dazu sagen, 160 Grad im Smoker wäre viel zu heiß. 160 Grad im Holzbackofen ist nicht mehr so heiß. Ja, weil das ja die andere Wärmeübertragung ist, das, was man ja da vorher besprochen haben.
Ja, ist krass, ne? Krass. Deswegen glaube ich auch, dass man in einer 100-Grad-Sauna keinen Pulled Pork hinkriegen würde, weil die Wärmeübertragung nicht reicht. Aber es ist auch, man muss das auch wissen, weil ich hätte gesagt, oh, 160 Grad ist aber viel zu warm und bei 220 Grad reinlegen. Mhm. Aber ich meine, es war wohl ganz gut, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also es war am nächsten Tag nicht trocken und das war eigentlich das,
was uns Ziel war. Schön zart und saftig, ja. Ja, fantastisch.
Aber klar, man kann natürlich testen und kann auch sagen, wenn ich jetzt eine kleinere Menge mache, fange ich natürlich niedriger an, weil dann habe ich nicht so viel Masse, was die Temperatur runterzieht, dann spielt es auch keine Rolle.
Ja, spannend.
Wie wichtig ist es mit dieser, das hier für Zuluft hier, ne? Das ist ja logisch, da haben wir jetzt wahrscheinlich ganz auf. Abluft. Abluft haben wir jetzt ganz auf, damit es schön heiß ist, aber arbeitet man hinterher beim Backen auch noch damit oder ist es dann einfach, wird dann zugemacht und dann ist das gewesen?
Also beim Anheizen ist es wichtiger, weil man hört es ja jetzt fängt es so ein bisschen zu röhren auch an.
Ja.
Und wenn ich jetzt reguliere, dann brennt es aber langsamer und bleibt die Hitze länger drin.
Also ist ja beim Grill genauso. Und beim Grill, da arbeitet man ja teilweise richtig damit. Mhm. Ist das hier denn auch so oder ist das machst du das über die Menge an Holz im Vorfeld, dass du sagst, ich kriegt das so schon ganz gut hin, wie viel Temperatur drin ist? Oder macht man wirklich hiermit auch noch einiges?
Auf jeden Fall mit dem, ganz, ganz wichtig. Ich muss den immer regulieren, weil das ist abhängig vom Wetter, was für einen Kamin habe ich, wo wohne ich, welche Höhenmeter. Also da kommt ganz viel zusammen, aber ich muss es halt hier immer einstellen, dass es passt. Beim Backen später ist es eigentlich so, dann nehme ich es nur noch, um die Feuchtigkeit abzulassen, den Dampf abzulassen.
Ah, okay.
Sonst brauche ich es
beim Backen. Da ist ja dann auch die Glut schon raus, ne? Die schaufelst du ja vorher raus beim Backen. Sodass du, das ist ja auch spannend, auch faszinierend. Mhm. So. Du backst dann, wenn du da reinguckst, da sind einfach nur noch Steine. Da brennt nichts, da glüht nichts, da ist nichts mehr drin. Du backst dann wirklich nur noch mit den aufgeheizten Steinen. Das ist eben anders als beim Grill, wo du immer noch dein Feuer irgendwo anders indirekt oder so. Das hier ist dann, der ist dann warm, einfach fertig und läuft.
Aber bei Pizza lässt du aber noch Holzscheite drin, die dann brennen, ne?
Ja, also bei Steaks oder bei kurzgebratenem allgemein und kurzgebackenes wie Pizza lasse ich am liebsten die Glut drin. Aber das ist halt auch mein persönliches Empfinden, weil man hat es ja gesehen, mit dieser hohen Hitze da werden sie einfach nochmal ein
Zug besser. Da hast du ja auch an der Glut gebacken, richtig? Ja. Und immer die Pizza immer gedreht, immer zur Glut hingewandt und dann noch extra mit dem Holzscheit, dass so diese Flammen von oben runterschlagen für die Oberzinsen.
Genau. Kennt man nämlich, finde ich, auch aus der einen oder anderen Pizzeria, die noch mit so einem richtig geilen Steinbackofen backen, die haben dann auch da immer noch Flamme drin, ne? Also ich weiß nicht, und ich dachte so, vielleicht ist es auch eine Show, aber hat ja dann scheinbar auch einen Grund, ne?
Ja, die haben ja oft diese Kuppelöfen, wo dann die Hitze auch nach oben sowieso zieht und dann haben die ja eh die Hitze, dass sie es hochhalten können, aber das ist einfach für die Oberhitze, wenn die Flamme so rüberragt, das brauchst du einfach.
Ja, das ist dann so ein bisschen von der Flamme geküsst, das hat was. Ja. So, ich guck nochmal, oh, das Brot.
Ich denke, das sieht jetzt dann richtig gut aus, das können wir jetzt bald in den Ofen reinschieben, würde ich sagen.
Ja, ist klar. Ja, der muss, wie lange dauert es jetzt noch? Also jetzt brennt er ja noch einmal komplett, müssen wir jetzt noch lange warten?
Jetzt lassen wir das nur runterbrennen, lassen die Glut noch ein bisschen arbeiten und dann können wir ihn auch bald ausräumen. Und
geil. Ich habe nochmal zum Thema Brot auch eine Frage. Ich habe vor wahrscheinlich jetzt knapp 10 Jahren, das ist, 10 Jahre ist es schon her, habe ich auch mal ein Brot gemacht. Und das war mein erstes und mein bisher letztes Brot, was ich gemacht habe. Das hat sehr lecker geschmeckt, aber du musst dir vorstellen, ich habe das natürlich in einem normalen Backofen gemacht und es sah hinterher aus wie so ein ganz plattgedrückter Kuhfladen. Ja. Warum? Wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch am Teig machen kann. Oder anders gefragt, wie schafft man es, dass ein Brot so schön nach oben aufgeht und so schön nicht so platt wird wie ein Flunder? Liegt das am Teig oder liegt das an diesen, hier liegen die Brotlaibe in so Körben drin jetzt? Woran liegt das?
Also das Erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine gute Teignähmaschine, dass überhaupt dieses Gashaltevermögen entsteht. Also durch dieses Auskneten vom Teig entsteht ein Gerüst, das die Luft drin hält. Und dann das andere ist die Gehzeit, wie lange geht der Teig, die Hefemenge muss mit der Zeit zusammenpassen, das Ausformen. Und dann natürlich auch der Ofen. Also
ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht davon.
Diese ganzen Punkte. Und dann kommt es halt darauf an was es jetzt bei dir genau gelegen hat.
Ja, ich hab auf jeden Fall mit meinen Händen versucht zu kneten. Und das hat auch nicht so gut funktioniert, weiß ich noch. Aber ich werde alles falsch gemacht haben wahrscheinlich daran. Es hat dafür, ich glaube, es hat auch nur geschmeckt, weil man es selber gemacht hat.
Also muss ich echt sagen, ne, das ist nochmal so ein ganz anderes Ding irgendwie. Ich finde das so faszinierend, wie also auch wie du das beschreibst, so bildlich, das ist das Gerüst, was die Gase drin hat und so. Wenn man das aber alles mal so im Kopf hat und ein bisschen versteht, dann weiß man auch, wir hatten mal, hatte ich dir eben vor dem Podcast kurz angerissen, wir hatten vor ein paar Monaten mal Serge von der Patisserie Élysée aus Hannover bei uns zu besuchen. Er hat uns auch gezeigt, Burgerbrötchen machen und so ein paar Sachen und hat auch den Teig geknetet und er hat auch, ich dachte, boah, ist ja jetzt eine Masse, ist fertig nach einer Minute. So, er sagt, nein. Lass den mal noch 7-8 Minuten kneten, da muss Energie rein in den Teig. Und dann hat er nämlich auch, da hat er dann so genommen und am Teig gezogen und diese Häutchenprobe gemacht, die du hier beim Brot auch und so und sagst, und du erkennst dann als Bäcker wahrscheinlich an der Erfahrung irgendwann einfach, dass dein Teig fertig geknetet ist und die, das hat dann auch nicht lange gedauert. Die sind dann gegangen, dann hat er die in den Ofen geschoben und dann waren das perfekte Brötchen. Also einfach perfekte.
Aber ich zeige euch heute einen ganz, ganz einfachen Trick mit dieser Fensterprobe, wie ihr das zu Hause ab sofort immer hinbekommt. Es ist echt kinderleicht.
Geil.
Wenn man es einmal
gesehen hat, dann weiß man es. Das ist eine Ansage hier im Podcast. Da gibt's, zeigst du uns das bei den Burgerbrötchen?
Ja,
mach. So, das wird ein extra Video. Wir werden noch ein Video mit dir gleich drehen, wie wir Burgerbrötchen selber machen. So Brioche hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Und da jeder, der diesen Podcast hört und sagt, ich möchte auch wissen, wie einfach es geht, in dem Video werdet ihr es dann sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Also. Ja. Die Häutchenprobe. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, wir haben eigentlich ein bisschen Glück, dass wir uns so nicht fürs Backen, sondern fürs Thema Grillen entschieden haben, weil das verzeiht mehr Fehler. Mhm. Ne? Und deswegen können wir, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gut backen. Beim Backen darfst du ja wirklich nicht zu viel Zutat, nicht zu wenig reinmachen, sonst wird es alles hinterher nichts.
Ja, du musst genau wiegen. Also beim Kochen ist es ja so, da machst du es so ein bisschen.
Ja, da machst
so
nach freie Schnauze halt.
Machst mal ein bisschen Salz, probierst euer ein bisschen.
Ja. Ja, Backen ist da halt, wie man es immer sagt, Backen ist nicht Kochen. Da musst du halt genauer wiegen, vor allem wenn du mit Sauerteig arbeitest. Das ist ein bisschen empfindlich dann.
Aber was ist bei Sauerteig das Besondere?
Selber am Sauerteig oder mit dem Sauerteig backen? Oder?
Also sowohl als auch. Also wenn man jetzt mit dem Sauerteig arbeitet, worauf muss man achten?
Gut, ich finde am Anfang ist wichtig, dass du eine gute Kultur hast. Mhm. Kann man ja mal selber ansetzen. Oder wir haben zum Beispiel auch so Starterkulturen, wo ich dann einfach schon die richtigen Bakterien habe. Mhm. Und dann ist eigentlich nur, wie bei jedem Haustier auch, das musst du einfach pflegen. Das braucht Nahrung und Wasser. Also Mehl und Wasser immer wieder füttern. Und dann kann eigentlich nichts passieren.
Mein Haustier, der Sauerteig.
Ja. Das ist ja eine Sache, also mittlerweile weiß ich, dass man so einen Sauerteig pflegt und sozusagen die ganze Zeit hat. Ich wusste es aber bis vor wahrscheinlich irgendwie einem Jahr nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir das erste Mal thematisiert hatten, aber auf jeden Fall war mir das gar nicht klar.
Es gibt Leute, die haben doch über Jahrzehnte ihren Sauerteig da und, wo war das?
War das nicht auch sogar Serge? Ich weiß nicht. Irgendwer hat's
Nee, hier aus Hannover ist jetzt bei Hamburger Gaus.
Ja, genau.
Gauss, sagt ihr
ja,
auch was.
Jochen. Ja.
Also Jochen Gauss, genau. Der hatte doch irgendwann, da wurde mir das, glaube ich, berichtet, dass er so einen super wertvollen Sauerteig hat, den er auch versichert hat, weil der schon 30 Jahre alt ist und so.
Genau, und das war mir gar nicht klar. Das war mir überhaupt nicht klar.
Ich finde die mega
sowas. Dass man quasi, also wie funktioniert das? Man nimmt dann immer ein kleines Stück da raus und macht das dann in den neuen Teig rein? Oder wie läuft das ab? Ich habe gar keine Ahnung davon.
Ich
bin wirklich da, muss ich sagen, wie so ein absoluter Backtyp.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß,
erklär mal dieses Sauerteig-Prinzip von Grund auf. Wie läuft das?
Also
wir brauchen jetzt 4 Stunden.
Nein, aber wie arbeitet man damit? Nimmt man immer ein kleines Stückchen und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat.
Also es gibt ganz viel Philosophie über den Sauerteig. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber im Endeffekt ist es so, du hast eine Kultur, die du jetzt ja ansetzt.
Mhm.
Und die fütterst du immer mit Mehl und Wasser. Und ich mache so, wie du in der Kultur nichts verändern. Das heißt, ich tue da jetzt nicht irgendwie die Kultur mal irgendwie komplett austauschen oder sonst was, sondern ich gucke immer, dass sie ein Teil davon ursprünglich ist. Ich tue immer wieder mal meinen Behälter einfach reinigen, nur mit heißem Wasser. Und dann kommt er wieder rein, dass keine Fremdgärung reinkommt. Und der wird wirklich nur mit diesem Mehl und mit dem Wasser gefüttert und sonst nichts. Und immer halt gucken, mit sauberen Löffeln rein. Und das ist eigentlich alles.
Ja, aber wie lange wartet man dann? Also, weil du musst doch...
Ja. Also, du nimmst ihn raus, fütterst mit Mehl und Wasser und dann wartest, bis der aufgeht und blubbert. Und dann stellst du ihn wieder in den Kühlschrank rein. Und dann kannst du rein theoretisch bis maximal 3-4 Wochen warten. Und dann solltest du ihn halt irgendwie da füttern, weil sonst macht er sich bemerkbar.
Wie läuft die Fütterung denn ab? Stelle ich ihm dann ein bisschen Wasser, Mehl und er nascht das? Oder?
Nein, einfach mit dazu rein.
Ja. Du packst das rein, musst du dann kneten? Oder?
Nur mit dem Löffel verrühren.
Ach, der ist flüssig?
Ja, der ist relativ weich.
Ah, okay.
Aber ich muss mal ganz doof nachfragen. Also, das heißt, du hast jetzt hier deinen ursprünglichen Sauerteig. Ja? Und dann willst du daraus ja aber irgendwie was machen und backen. Das heißt, du fütterst ihn zu. Wann kannst du dann was davon rausnehmen, um damit zu arbeiten, um was zu backen?
Jederzeit. Also du hast ja dein Behälter oder dein Glas und dann nimmst du einen Teil raus, durch ja dann Mehl und Wasser nehmen und dann geht ja dein Sauerteig auf, zum Beispiel für das Brot.
Okay, du nimmst aus deiner Kultur was extra raus und machst es dann extra und dann daraus wird dann das alles klar. Und wenn man jetzt so eine Riesenbäckerei hat, wo wirklich ganz viele Sachen mal rausgehen, wie viel Kilo Sauerteig hat man dann da? Oder ist es trotzdem nur ganz wenig, um mir das mal vorzustellen?
Ich muss ehrlich sagen, so große Bäckereien, da kenne ich mich nicht aus.
Okay.
Aber wenn wir jetzt einfach mal so einen Mittelständler nehmen, so wie da ich zum Beispiel gearbeitet habe, da haben wir pro Tag so etwa 100 Kilo Sauerteig gebraucht.
Ui.
Das ist ja riesig dann.
Das ist eine kleine Bäckerei mit ein paar Filialen gewesen. Also jetzt nichts Großes, aber wirklich eine schöne, bodenständige Mittelständler.
Aber wir reden von Sauerteig, der neu angesetzt worden ist, oder dieses Ursprungsding, wo du mal, also wie viel nimmt man raus für ein paar hundert Kilo Brot, Brötchen oder wie
auch immer? Da war es dann so, da war der Behälter, weil man den ja jeden Tag gefüttert hat, hat man den gar nicht im Kühlschrank gehabt, sondern wir hatten einen Behälter gehabt, da hat man dann das Mehl und Wasser rein und dann geht der natürlich auf. Ja. Und dann hast du an dem Tag was weggenommen und du hast ja immer einen Rest übrig gehabt.
Ja.
Und dann am nächsten Tag wieder zugefüttert. Alles und dann hast du immer diese Menge.
Ja. Also das ist für mich auch eine Sache, die ich die ich mir, also die geht mir nicht in den Kopf rein, dass ich einen Teig habe. Für mich ist das ein Lebensmittel, wird irgendwann schlecht, muss ich wegwerfen. Aber den fütterst du einfach zu, du fütterst dein Haustier den Sauerteig mit Wasser und Mehl.
Ja.
Und das kannst du über Jahrzehnte machen, wenn du es richtig machst und dann geht er nicht kaputt.
Wie eine Schildkröte.
Und wird immer besser. Wie eine Schildkröte. Ja, Sauerteig ist wie eine Schildkröte. Das wird der Titel des Podcasts.
Da finde ich ja sehr
Sauerteig ist wie eine Schildkröte.
Sauerteig ist wie eine Schildkröte, ja. Ja.
Elle, kannst du das aufschreiben?
Ich denke, wenn die pflegst, schon genau dasselbe. Dann hast du auch eine Schildkröte, wo er über Jahrzehnte überlebt. Und
gut, das stimmt, die werden ja auch
ne? Ja, und Sauerteig, ich denke... Jetzt gerade so, wie jetzt auch der Ghost, wenn der sagt, 40 Jahre alt ist. Ich denke, da gibt es nur Bäcker, die das genauso, also 40, 50 Jahre den schon haben.
Ja, du musst das jetzt nicht jeden Tag sich drum kümmern, sondern du kannst auch mal in Urlaub fahren und so, ne? Also es ist nicht wirklich wie ein Haustier.
Aber es gibt ja Sauerteig-Hotels mittlerweile. Ja,
wirklich?
Ja.
Nein!
Da kannst du dein Haustier abgeben, dann wird das gepflegt.
Ich google jetzt.
Aber das sind Bakterien quasi, die dann für einen Geschmack sorgen. Oder wie läuft das? Was passiert in dieser Sauerteig-Kultur, dass das so wichtig ist für den Geschmack hinterher?
Also zum einen ist ja diese Bakterien, die arbeiten ja, die bauen dein Mehl ab und wenn das selber passiert, wird das Ganze bekömmlicher. Das Wasser wird angelagert am Mehl, es wird bekömmlicher, es entsteht Geschmack, bessere Knusprigkeit und das ist ja eigentlich der Grund, warum du den Sauerteig hast.
Ist das abgefahren?
Verrückt.
Hast also, gefunden, oder? Ja. Es gibt, das erste hat in der Schweiz geöffnet, in Zürich, vor 2 Jahren. Ende 2020, das erste Sauerteig-Hotel. Und ich habe hier aber auch eine .at, also eine österreichische Seite, Sauerteig-Hotel, also das scheint zu funktionieren. Und original, die machen genau das. Du fährst in Urlaub, gibst deinen Sauerteig, dein Haustier da und die kümmern sich drum.
Und das heißt, wenn ich jetzt einen Sauerteig angelegt habe und du... Und wir machen exakt dasselbe rein, schmecken hinterher die Ergebnisse anders. Ja. Weil das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das Ding ist das, musst du dir vorstellen, also wenn du jetzt deinen machst bei dir in Hannover.
Was ist denn die Basis überhaupt? Also was ist die Basis, wenn man jetzt noch gar nichts hat? Womit fängt man jetzt an?
Also entweder nur Mehl und Wasser miteinander vermischen, das ist so dieser Spontansauerteig, oder eben diese Starterkulturen, wie wir sie haben.
Was heißt das? Also was ist da drin? Was?
Starterkulturen, das ist einfach... Man kann sich vorstellen, wie ein getrockneter Sauerteig. Und da sind eben die Kulturen noch aktiv. Mhm. Das heißt, wenn du da mal Wasser und Mehl wieder rein tust, wird der wieder lebendig und dann hast du einen...
Das sind dann Bakterien, die da drin sind, die man aber haben will, die nicht giftig für den Körper sind, sondern die...
Nee, das sind die natürlichen. Also die werden halt gezüchtet, dass es genau die richtigen sind, weil bei so einem Spontan oder allgemein kann es immer sein, dass du eine Fremdgärung bekommst. Das heißt, Bakterien aus der Luft, die falschen, kommen da rein und die hauen den dann um und dann magst du das gleich.
Und diese Starterkulturen, das ist quasi aus eurem Sauerteig immer wieder ein bisschen was abgezwackt sozusagen und dann irgendwie haltbar gemacht und dann kann man quasi den vervielfältigen irgendwo oder wie?
Also theoretisch schon, aber wir haben ja auch mal angefangen, ich habe dann Kulturen mal gekauft und das sind die gleichen Kulturen, wie wir jetzt auch verkaufen.
Okay, ja. Da ist die Frage, wie beim Huhn, erst das Huhn oder das Ei? Wer hat die erste Kultur gemacht? Die muss durch Zufall
dann ja spontan. Das wird spontan.
Spontan.
Ja. Aber wie du ja auch gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt von mir einen Sauerteig mitnimmst, dann nimmst du ja dein Mehl, da sind andere Bakterien drin wie bei unserem. Und dann hast du in der Luft andere Bakterien und dann wird ein anderer Sauerteig draus.
Cool. Ja, ich habe gerade gelesen, Sauerteig ist eine emotionale Angelegenheit, stand als Headline bei Google.
Ja, aber es ist wie bei jedem Haustier. Du hast aus einem Wurf hast du dann die gleichen Hunde zum Beispiel und dann wären das 2 verschiedene Hunde beim Sauerteig.
Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Lust mehr auf ein Haustier, so, weil früher als Kind, das war schon anstrengend und doof, wenn sie gestorben sind. Aber so ein Sauerteig als Haustier halten, hätte ich schon Interesse dran. Das würde mir gut gefallen.
Da hast du nur nicht Heißhunger bekommen irgendwann, dann ist er plötzlich doch ganz aufgegessen.
Ja. Ja, und du darfst halt nicht länger wie 3 bis 4 Wochen in Urlaub. Ansonsten muss halt jemand haben, der dann einfach danach guckt. Ja
gut, so lange Urlaub ist eher unüblich bei uns.
Also höchstens mal 2 Wochen. Das heißt, da wäre Sauerteig, dann müsste ich mir nicht
mehr. Das schafft er auf jeden Fall. Ja, das kannst du daheim dann einfach im Kühlschrank stehen lassen.
Sehr, sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich habe aus diesem Podcast schon wieder einiges an Informationen, an Lernkurve mitnehmen können. Vielen Dank dafür.
Das Schlimme für mich ist immer bei so einem Podcast, also ich könnte jetzt den ganzen Tag uns unterhalten, weil mir würden sofort noch 1000 andere Dinge einfallen, die ich spannend finde.
Aber das Schöne ist, für alle, die jetzt Bock haben auf noch mehr, die können sich gerne die Videos mit dir bei uns auf dem Kanal angucken, denn die werden vermutlich demnächst kommen.
Genau, die kommen demnächst.
Richtig, aber da haben wir wieder auch einen Grund, dass man auch den Kanal mal abonniert. Richtig. Wir sind ja auf YouTube aktiv, ja. abonniert die Kanäle, denn wenn ihr Bock auf mehr habt, dann wird da auf jeden Fall was Spannendes kommen.
Ah, dann kann man das ganze Backdorf hier auch mal sehen. Also so ist das ist echt beeindruckend, wenn man hier ist. Und ich glaube, selbst im Video kommt es nicht so rüber, wie wenn man dann mal live vor Ort sich das alles anguckt.
Man muss es sehen.
Und wir sind heute Morgen um 8:55 reingekommen und ich habe schon deinen Kollegen gesehen, der den Flammkuchen in den Ofen geschoben hat.
Den muss ich auch noch probieren.
Ey, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Du kommst hier rein, das riecht nach Essen. Mhm. Können wir jetzt gleich einen probieren?
Ja, klar.
Boah, geil. Also.
Wir ziehen uns jetzt einen schönen Flammkuchen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Stefan, für die Zeit.
Danke auch, hat mich gefreut.
Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.